Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Engführung. Verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur, Gras auseinandergeschrieben, die Steine weiß mit den Schatten der Halme, lies nicht mehr, schau, schau nicht mehr, geh. Geh, deine Stunde hat keine Schwestern, du bist zu Hause.
Gehen und im Gehen zu Hause zu sein. Dieses Motiv zieht sich durch das Werk des 1920 in Czernowitz geborenen jüdischen Dichters Paul Celan. Eine Spur führt an zwei Orte, die Celan von seinem Pariser Exil aus in den Jahren vor seinem Freitod 1970 besuchte: Berlin und Jerusalem. Danach schrieb Celan zahlreiche Gedichte, die den Gang durch diese Orte nachzeichnen und eine eigenwillige, poetische Landkarte entstehen lassen. Ein imaginärer Meridian verbindet beide Städte, die auf je eigene Weise einen Einschnitt in Celans Leben bedeuten. 50 Jahre später gehen wir, diese Landkarte in der Hand, nach Berlin und Jerusalem und fragen: Wie klingen die Gedichte hier, heute? Wie verändern die Gedichte unsere Wahrnehmung der Orte?
Es wird ein Gehen sein. Mit Paul Celan in Berlin und Jerusalem. Von Chiara Caradonna und Offa Waldmann.
Lies nicht mehr, schau. Schau nicht mehr, geh.
Ja, muss man denken. Ich denke immer noch auch an das Gehen und in welchem Sinne das Gedicht geht und ermöglicht ein Gehen. Und deshalb, die Landschaft ist nicht allein, was wir sehen. Also Landschaft ist nicht allein ein Bild, sogar nicht allein die Mauer oder die Straßen, die neue und die alten, sondern die Landschaft ist eine Breite, ein Raum, die erstmal geschrieben wurde oder beschrieben, wenn man in die geht. Ja?
Galili Shachar lehrt deutsche und hebräische Literatur an der Universität Tel Aviv. Er steht am Übergang zwischen Skopusberg und Ölberg, an der ehemaligen Grenze zwischen West- und Ost-Jerusalem. Hier entlang lief Paul Celan im Oktober 1969, als er Jerusalem zum ersten und einzigen Mal besuchte. Begleitet wurde er von Ilana Schmueli, einer Jugendfreundin aus Czernowitz, die sich in Jerusalem niedergelassen hatte. Nach der Rückkehr schrieb er ihr in einem Brief:
Aber wie wird aussehen, was ich jetzt nach Jerusalem aufschreibe? Dass Jerusalem eine Wende, eine Zäsur sein würde in meinem Leben, das wusste ich.
Einen Stiefel voll Hirn in den Regen gestellt. Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen.
Ilana Schmuelis Erinnerungen an die Gänge mit Celan durch Jerusalem 1969 erschienen Jahrzehnte später. Zu dem Gedicht »Einen Stiefel voll Hirn« vermerkt sie:
Hier erfindet er uns das Wort »Gehen sein«, ein Tun und ein Sein, das sich immer weiter ins Offene begibt.
Zwei Jahre vor Celans Besuch veränderte der Sechstagekrieg die Jerusalemer Landkarte. Zu den von Israel eroberten Gebieten gehörte das Westjordanland mit der Jerusalemer Altstadt. Die Grenze zwischen dem westlichen und dem östlichen, zwischen dem jüdischen und dem arabischen Jerusalem existierte nicht mehr. Das Hin- und Hergehen innerhalb der vormals geteilten Stadt wurde möglich, auch wenn die ehemalige Grenze sichtbar blieb. Die einstige Grenzstraße, von Kiefern beschattet, ist heute stark befahren und laut. Da es keinen Bürgersteig gibt, ist man gezwungen, hintereinander nah an einem Zaun zu laufen, um sich vor den vorbeirasenden Autos zu schützen. Es ist kein Weg, der zum Gehen einlädt.
Es gibt nicht so eine Landschaft oder ein Jerusalem, die eine Stadt, die gibt, oder Umgebung, die schon da ist, ohne das Gehen. Und man versteht manchmal Weg über diese Schwere des Weges oder man fühlt den Weg genau in diesen Schwierigkeiten, sich zu bewegen, nicht? Ich nannte das ein Übergang, ja, ein Gehen, das aber zugleich ihre Unmöglichkeiten oder ihre Grenze überschreiten versteht. Ja? Es war ein schmaler Weg. Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen.
Celans Besuch in Israel im Oktober 1969 dauerte 2 Wochen. Sein Spaziergang durch die Stadt begann auf dem Skopusberg, nordöstlich der Altstadt. In ihren Erinnerungen schreibt Shmueli:
Wir gingen zusammen durch Jerusalem. Er bat mich dann, alle Wege, die wir gegangen waren, für ihn aufzuschreiben, sie aufzuzählen, damit er später für sich den Spuren wieder folgen konnte. Das Amphitheater am Skopusberg, der Blick zum Toten Meer im Dunst, die Anhöhe entlang zum Ölberg hin, an der Himmelfahrtskirche vorbei, dann der Blick auf die Stadt. Die Kuppeln der Moscheen beherrschen das Bild.
Also nochmal, wir sehen zu viel, ja? Wir sehen die Moschee, was man in Hebräischen Arbeit nennt, und die ganze Stadt herum, und die Mauer, und die Friedhöfe herum, das auch nicht zu vergessen. Also erstmal das.
Vom Ölberg schaut man gen Westen auf die Jerusalemer Altstadt. Ihre zahlreichen Kuppeln, Türme und Mauern versinnbildlichen die reichhaltige, verzweigte Geschichte der 3 auf diesem winzigen Flecken Erde angesiedelten monotheistischen Religionen. Al-Aqsa-Moschee, Felsendom, Tempelberg, Grabeskirche. Und dahinter die Silhouette der jüdischen Weststadt.
Und gut, dass wir im Abstand sind. Nicht so sagen, vielleicht doch am Ort, ja? Nah am Ort, aber nicht da. Aber einen schönen Blick, also erstmal das, also sogar das zu sagen, ein schöner möglicher Blick und das zu viel auch. Also, und ich muss gestehen, also dieses Ort ist, hat dieses zu viel von Sehen. Deshalb hat schon eine Blendung für uns, ja, von das zu viele. Und deshalb sehe ich, aber sehe ich auch nicht. Und vielleicht nur über diese Erfahrung verstehen wir so, sind vielleicht an Anfänge des Verstehens Jerusalem. Was macht Jerusalem möglich und auch unmöglich? Für unsere Lesart in Zellern, vor allem heute.
Einen Stiefel voll Hirn in den Regen gestellt. Es wird ein Gehen sein.
Ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen.
Ja, ich lese es als etwas in Zukunft. Aber die Grenzen sind, eine Grenze soll was, etwas, das wie eine Fantasie, ne? Das ist etwas, das wir wollen überqueren, das wir wollen übergehen. Aber man kann nicht. So.
Yakir Paz ist in Jerusalem aufgewachsen. Er kennt die Gassen der Altstadt genauso gut wie die zahlreichen Geschichten, die von ihr erzählt werden. Paz lehrt altgriechische und rabbinische Literatur an der Hebräischen Universität.
Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen.
Die goldene Kuppel des Felsendoms ist ein Wahrzeichen Jerusalems. Sie schützt Even Hashtia, den Gründungsfels, aus dem nach der jüdischen Tradition Gott die Welt schuf. Zu Tempelzeiten befand sich dort das Allerheiligste. Nach muslimischer Überlieferung stieg Mohammed von dort in den Himmel auf, wo er sich mit seinen Vorgängern Abraham, Moses, Johannes dem Täufer und Jesus unterhielt. Wenn die Sonnenstrahlen auf die Kuppel des Felsendoms fallen, ist ihr Glanz von Weitem zu sehen. Ihr Leuchten oder Gleißen ist in Celans Jerusalem-Gedichten allgegenwärtig.
Du gleißende Tochter geschwulst, eine Blendung im All, aufgegriffen von überhimmlischer Suchttrupps, verschoben ins sehende, Gott entratene Sternhaufen blau. Du wildenst von unseren hungrigen, unverrückbaren Poren, als Mitsonne zwischen zwei Hellschüssen Abgrund. Also, wenn erst die Gedicht mit Abgrund endet, ich finde das sehr prägnant, weil Meitehom, das Wasser von Tehom, von Abgrund, sind sehr verbunden mit dem Tempel. Und in diesem Midrash, in der rabbinischen Literatur, als David die Grundlage in die Schittin, in die Tempel ausgegraben hat, kam das Wasser von Abgrund hoch und es gab diese Gefahr, dass es eine neue Sinnflut kommt. Und das, ja, das könnte das Ende von der Welt sein. Ja. Die Abgrund ist ja. Also am Ende hat David explizit, der Shema Meforash, explizit den Namen von Gott an einen Cheres geschrieben und in die Abgrund geworfen. Und dann hat der Tehom runtergekommen und blockiert. Aber das ist dieser Ort ja, ist die Anfang am Ende. Aber dann die Abgrundwasser ist zu tief gegangen und es gab diese Gefahr, dass kein Wasser in der Welt mehr gibt. Und dann nach der Tradition hat David im Psalmbuch, es gibt 15 Psalmen, die auf Hebräisch Shir HaMa'alot genannt sind, die Gedichte von Hochgehen, und hat David die 15. Psalmen gesungen. Und jeder Psalm kommt da Abgrundwasser höher, bis es zu dem richtigen Niveau kam und dann halte er. So auch diese Kombination von Jerusalem, Abgrundwasser und Gedicht, sie sind sehr eng, diese Verbindung. Und das auch, die, am Ende ist es ganz interessant, dass die Gedicht, die Balance von Welt am Ende findet. Dass man diese, wenn man erst so kräftig so baut, das bringt diese Gefahr und braucht man die Psalmen, braucht man die Gedicht, um diese Stabilität zu finden zwischen so die Abgrundwasser und das Welt. Ja. Die Glut zählt uns zusammen in Eselschrei vor Absaloms Grab, auch hier. Gethsemane.
Drüben das Umgegangen, wenn überhäuft. Am nächsten der Tore tut sich nichts auf. Über dich, offene, trage ich dich zu mir.
Vom Ölberg führt ein schmaler, sich schlängelnder Weg hinunter ins Kidrontal, wo sich das Grab von Davids geliebtem, gegen ihn aufbegehrendem Sohn Absalom befindet. Zelan und Schmueli liefen am großen jüdischen Friedhof vorbei, dessen weiße Grabsteine den ganzen westlichen Hang des Berges bedecken. Sie vermieden es, in den Garten Gethsemane einzutreten, erinnert sich Schmueli.
Den jüdischen Friedhof langsam hinuntergegangen, an der Maria-Magdalena-Kirche mit den Zwiebeltürmen vorbei, am Garten Gethsemane. Wir beschlossen, ihn nicht zu betreten. Wir gingen zu Absaloms Grab. Mittagsglut. Esel und Maultiere schreien.
Jenseits des Kidrontals erreichten Zelan und Schmueli die Altstadtmauer. Sie hielten vor dem goldenen Tor an, das als einziges Stadttor direkt zum Tempelberg mit der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom führt.
Nochmal stehen wir vor einer Mauer, vor dem Tor. Immer wieder von den Fragen, wer sind wir, woher sind wir angekommen, sind wir mit diesen Fragen, woher kommen sie, nicht konfrontiert, sondern oder herausgefordert, sondern sogar eingeladen. Nicht?
Auf Hebräisch heißt das goldene Tor Shar HaRachamim, Tor des Erbarmens. Der türkische Herrscher Süleyman der Prächtige ließ es im 16. Jahrhundert zumauern. Nach jüdischer Überlieferung wird es erst am Ende aller Zeiten mit der Ankunft des Messias und der Auferstehung der Toten wieder aufgehen. Das geschlossene Tor des Erbarmens ist der Fluchtpunkt von mehreren Gedichten, die Zelan nach seiner Rückkehr aus Israel schrieb, darunter der Königsweg.
Der Königsweg hinter der Scheintor, das von Gegenzeichen umtodete Löwenzeichen davor, das Gestirn, Kiel oben umsumpft, du mit der die Wunde auslötenden Wimper.
diese Scheintüren sind mehr eingängig als diese normale Tür in Jerusalem. Und auch ein richtiges Tor kann am Ende nur ein Scheintor sein. Ein Scheintor ist nur ein Tor, die geradezu ist. Aber wenn dieses Tor auf ist, das ist das Ende von allen anderen Türen. Ich glaube, als Kind hatte ich Angst, dass dieses Tor auf wird. Das ist, das, weil es gibt diese, ja, es ist wie ein Zombie-Film, ne? Das Moment, dass das Tor auf ist, das kommen die ganze, alle Toten. Ja, das macht das, das ist ein Albtraum. Ein offenes Erbarmungstor ist mein Albtraum. Die Pole sind in uns unübersteigbar im Wachen. Wir schlafen hinüber vor das Tor des Erbarmens. Ich verliere dich an dich. Das ist mein Schneetrost. Sag,
dass Jerusalem ist. Sag's, als wäre ich dieses dein Weiß, als wärst du meins, als könnten wir ohne uns wir sein. Ich blätter dich auf für immer. Du bettest uns frei.
Wem gilt das Erbarmen, auf Hebräisch Rachamim, auf Arabisch Rahma, des geschlossenen Tors? Wen spricht das Ich im Gedicht an? Ich, du, wir. Bei jedem neuen Lesen füllen sich die Pronomina mit neuer Bedeutung. Wird das Erbarmen, um das am goldenen Tor gebetet wird, auf die Beziehung zwischen den Menschen übersetzt, vom Himmel auf die Erde geholt?
Also das hebräische Wort Rachamim hat so viele Bedeutungen, klar. Hat sogar mit Rechem zu tun und deshalb mit dem weiblichen Körper und mit der Geburt. Aber Rachamim ist auch eine Art von Stiftung im Gottes Leib. Es gibt auch Rachamim und die ganze Arbeit des Gebets oder das ganze Ritual des Gebets, könnte man sogar sagen, ist ein Versuch, Rachamim, also diese Stiftung oder diese Seite im Gott, möglich zu machen.
Zufällig kann das Tor auf sein und zufällig kann Gott ein Gebet hören, aber normalerweise ist es zu. Die Pole sind in uns unübersteigbar im Wachen.
Wir schlafen hinüber vor das Tor des Erbarmens. Rahma. Also ich halte nicht viel von Rahma, weil das ein religiöser Begriff ist. Und Rahma ist ob Gnade, man will von jemandem, von einer Obrigkeit. Also Gott ist Rahim, eine Bezeichnung von Gott auf Arabisch. Deshalb sagt man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Also Rahma ist immer verbunden mit mächtig zu sein. Und für mich ist es, ist kein schönes Wort. Ich vermeide dieses Wort.
In einem Café gegenüber dem Anhalter Bahnhof in Berlin sitzt Najem Wali, ein im deutschen Exil lebender irakischer Schriftsteller. Wali ist in den 1980ern aus Bagdad nach Deutschland geflohen, um sich dem Wehrdienst während des Krieges mit Iran zu entziehen.
Also der Bus ist von Bagdad gefahren Richtung Mosul und dann Zaho, Kurdistan, und dann in die Türkei. So habe ich 3-4 Tage in Istanbul erstmal ausgeruht und dann weiter mit dem Zug Budapest ein paar Tage gebracht und dann 3 Tage dort verbracht und dann mit dem Zug von Budapest über Prag nach Berlin. Und so bin ich im Zoo gelandet.
Fast ein halbes Jahrhundert vor Wali fuhr Celan, damals 17-jährig, mit dem Zug von Czernowitz über Krakau und Berlin nach Frankreich, um dort sein Medizinstudium aufzunehmen. Es war der November 1938. Der Zug machte unmittelbar vor der Reichspogromnacht einen Zwischenhalt am Berliner Anhalter Bahnhof. 10 Jahre später wurde Paris zu Celans Wohnsitz im Exil. Diesen Weg, den flüchtigen Zwischenhalt in Berlin, beschreibt Celan im Gedicht La Contrescarpe, das er 1963 im Band Die Niemandsrose veröffentlichte.
Über Krakau bist du gekommen, am Anhalter Bahnhof. Floss deinen Blicken ein Rauch zu, der war schon von morgen unter Paulowinien. Sahst du die Messer stehen, wieder scharf von Entfernung, es wurde getanzt. Sind wir nicht so oft als Menschen? Wir gehen an die Geschichte vorbei manchmal, an einem Ort und so, und dann wissen wir nicht. Vielleicht ist hier eine, also Selbstkritik, sagen wir mal, oder? Oder ein Aufruf für Menschen, dass sie schauen, ob sie auch vorbei, an einem Punkt gehen sie an der Geschichte vorbei, an einer Geschichte, an einem Ort.
Mit Najem Wali überqueren wir die Straße und stehen nun unmittelbar vor dem Portikus des Anhalter Trumm, wie Celan den Bahnhof in einem späteren Gedicht nannte. Wali liest die Tafelinschrift vor, die die Geschichte dieses einst so wichtigen Berliner Bahnhofs schildert, von dem heute nur die Ruine des Portals in den Himmel ragt.
Also bei seiner Inbetriebnahme 1841 lag der Anhalter Bahnhof am Stadtrand und galt als Berlins Tor nach Süden. Von 1933 bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde er für viele Menschen zum Ausgangspunkt für die Flucht und Fahrt ins Exil. 1936 ermöglichten sogenannte Palästina-Sonderzüge jüdische Flüchtlingen eine Ausreise nach Palästina. 1938-39 gingen von hier aus Kindertransporte nach Großbritannien. Ab Juni 1942 wurde der Anhalter Bahnhof zu einem der drei Berliner Deportation-Bahnhöfe. Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen. Im Gehen sein, ja, das heißt, ja, durch die Bewegung schafft man sich selbst auch. Wie heißt das genau? Wotan Heimat. Also ich habe mich auf ein Gedicht berufen von dem großen Antonio Machado. Und der heißt Caminante. Also Caminante, klar, Caminante, der Gehende. Caminante, no hay camino. Es gibt keinen Weg. Also der Weg wird durch das Gehen gemacht. So geht das Gedicht. Für mich als Dichter gibt es keine Heimat. Heimat wird gemacht im Gehen. Also Heimat für mich immer eine... Also diese Geografie, es ist mehr Grenzen und politische Zwangläufigkeit.
Über Krakau bist du gekommen, am Anhalter Bahnhof, floss dein Blick in ein Rauch zu, der war schon von morgen, der Herr... trat in ein Spruchband gehüllt zu der Schar, er knipste sich ein, Souvenirchen, der Selbstauslöser warst du.
Zili Kugelmann, leitende Kuratorin am Jüdischen Museum Berlin, sitzt im Foyer der Akademie der Künste am Hanseatenweg. Dort übernachtete Celan, als er im Dezember 1967 nach fast 30 Jahren West-Berlin und auch den Anhalter Bahnhof wieder besuchte.
Aber man kann ja den Selbstauslöser auch sozusagen den Erinnerungstrigger, also als denjenigen, der die Erinnerung auslöst, verstehen. Und das Souvenirchen ist eben die Erinnerung, sozusagen ein Selfie avant la lettre, der die Erinnerung zurückholen soll. Über Krakau bist du gekommen, am Anhalter Bahnhof floss dein Blick ein Rauch zu, der war schon von morgen. Also das ist eine Vorwegnahme. Mit Rauch ist ja oft sozusagen das Verbrennen der Leichen assoziiert. Das heißt, dieses Ankommen am Anhalter Bahnhof in der Zwischenkriegszeit, also er beachtet die Zeitabläufe nicht. Er verdichtet die Zeit, in der Dinge gleichzeitig passieren, die im realen Leben zu ganz unterschiedlichen Zeiten passiert sind. Lila Luft mit gelben Fensterflecken. Der Jakobsstab über dem Anhalter Trumm. Kokelstunde, noch nichts Interkurierendes. Von der Stehkneipe zur Schneekneipe. Von der Stehkneipe zur Schneekneipe. Und Berlin muss entsetzlich ausgesehen haben. Also Berlin, also auch Frankfurt, die deutschen Städte sahen ja grauenvoll aus. Ganz Deutschland war eine Kokelstunde. Also was hier wirklich so Berliner, wenn man sagen will, Berliner Ikonografie ist, das ist dann tatsächlich die Stehkneipe.
Es war alles voller Schnee, oder? Ja, er hat, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass er nach 20 Jahren wieder einen wirklichen Winter, also eben alles voller Schnee, erstickend, auch gecovert, also zugedeckt.
Die Malerin Aviva Ronnefeld lebt nach längeren Aufenthalten in Rom, Paris und Wien seit nunmehr 2 Jahrzehnten in Berlin.
Berlin vor allem damals, also geteilte Stadt und grau und also dieses Paris ist ja der Westen von Europa, der Westen, also er kam ja sozusagen von Ost nach West und dann wieder nach Berlin zurück, wo er ja schon mal auch für ihn ja so bedeutsam, wie man in diesem einen Gedicht liest, mit dem Conto Scarp, wo er das erwähnt, eben, dass er eben am Anhalter Bahnhof schon mal durchfuhr und noch dazu auch an einem wichtigen Datum vor dem 9. November. Du liegst im großen Gelausche, umbuscht, umflockt. Geh zur Spree, geh zur Havel, geh zu den Fleischerhacken, zu den roten Äppelstacken aus Schweden. Es kommt der Tisch mit den Gaben, er biegt um ein Eden. Der Mann ward zum Sieb, die Frau musste schwimmen, die Sau, für sich. Für keinen, für jeden. Der Landwehrkanal wird nicht rauschen. Nichts stockt.
In Berlin besuchte Celan die Gedenkstätte Plötzensee, wo zur NS-Zeit politische Gefangene mit der Guillotine und später durch Erhängen an Fleischerhaken ermordet wurden. Wir besuchen die Gedenkstätte am 20. Januar. Es ist der Jahrestag der Wannsee-Konferenz.
Geh zur Spree. Geh zur Havel, geh zu den Fleischerhaken, zu den roten Äppelstacken aus Schweden.
Auf dem Gelände der Gedenkstätte steht eine breite, niedrige Baracke. An ihrer Längsseite sind 2 Türen. Eine führt in einen kleinen Ausstellungsraum, die andere in das ehemalige Galgenzimmer.
Wir sehen hier die Halle mit den Fleischerhaken, mit diesem schrecklichen Balken, wo die Menschen ermordet wurden bzw. aufgehängt wurden. Das Grauslichste für mich, diese Geschichte wie so ein Gully, wie ein Abfluss, wo sozusagen die wahrscheinlich Blut und Scheiße und Urin von den Getöteten hineingekehrt worden ist. Auch das ist schrecklich, oder? Die Kacheln, also dieses, das Hygienische dabei. Du liegst im großen Gelausche, umbuscht, umflockt. Geh zur Spree, geh zur Havel, geh zu den Fleischerhaken, zu den roten Äppelstacken aus Schweden. Ja, das ist schon ein Widerstand. Das ist eine Gegenrede, den Ort mit anderen Worten zu erfüllen. Also widersprechen. Ja, also nicht nur in dieser Trauer verharren, sondern auch wie das Gedicht hier aufhört, nichts stockt. Das ist eben auch gegen all diese Stöcke, gegen das Niedergeschlagenwerden. Ja, ja, ich denke, es ist ein, das Gedicht ist an sich auch gewaltig. Also es gibt auch eine Gewaltigkeit des Gedichts, was sich dann gegen diese Gewalt entgegensteht vielleicht. Es kommt der Tisch mit den Gaben, er biegt um ein Eden.
Der Mann war zum Sieb, die Frau musste schwimmen, die Sau. Für sich, für keinen, für jeden. Der Landwehrkanal wird nicht rauschen, nichts stockt.
Wir stehen hier am Landwehrkanal, wo es ein Denkmal für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gibt.
Der Philosoph El-Ad Lapidot lebt in Berlin. Wir sind mit ihm vom Hotel Eden an der Budapester Straße bis zum Landwehrkanal gelaufen, wo die Sozialisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1919 von reaktionären Freikorps festgenommen und ermordet wurden.
Also das ist der Ort, wo anscheinend Rosa Luxemburg hier in den Landwehrkanal geworfen wurde. Und es gibt so ein Element, wo Rosa Luxemburgs Name steht. Und dann ist es so eine metalle Platte, das dann runter, so unter ins Wasser geht. Und es gibt hier eine Mauer, wo auch erzählt wird, worum es geht. Und diese beiden Elemente sind im Moment geschmückt. Obwohl es jetzt Winter, so ungefähr auch die Zeit, als die beiden ermordet wurden, und es ist kalt und grau, es gibt doch hier sehr viele Blumen, rote Nelken.
Celan war mit Rosa Luxemburgs Lebensgeschichte, ihrer politischen Tätigkeit, ihrer Gefangennahme und grausamen Ermordung vertraut. Bereits im Gedicht Coagula, das im Band Atemwende von 1967 erschien, findet Luxemburgs Name Erwähnung. Dort zitiert Celan aus ihren Briefen aus dem Gefängnis, in denen sie ihr Mitgefühl mit Büffeln schildert, die während des Kriegs als Zugtiere eingesetzt wurden.
Coagula. Auch deine Wunde, Rosa. Und das Hörnerlicht deiner rumänischen Büffel an Sternes Stadt überm Sandbett im redenden rotaschen gewaltigen Kolben. Ja, also es ist schon die Frage oder das Thema Celan, Rosa Luxemburg. Also warum, was hat sie ihm so angezogen? Warum war das so wichtig für ihn, diese Figur? Es gibt tatsächlich so eine Art von, also in diese Aufstand und diese Revolution oder in diesem Kampf etwas, das so gegen die Welt geht, in eine sehr grundsätzliche Art und Weise. In der Welt, gegen die Welt. Und es ist interessant, dass tatsächlich Celan hat in auch etwas durch diese Gedichte, wie er schreibt überhaupt, das ist fast eine Revolution gegen die Sprache, wenn man so sagen darf. Also Kampf gegen die Sprache. Also wenn man sozusagen gegen die Welt ist, in dem Sinne, dass man findet, dass es gibt ein grundsätzliches Problem in der Welt, dann natürlich geht das auch um die Sprache. Aber es muss auch genauso ein großes Problem in der Sprache selbst sein.
Der Mann war zum Sieb. Die Frau musste schwimmen, die Sau. Für sich. Für keinen, für jeden. Der Landwehrkanal wird nicht rauschen. Nichts stockt.
Und diese Übung, was er macht, dass er gerade das zitiert, was sozusagen das grobste Sprache ist, die Sau schwimmt schon. Das ist, was die Mörder über ihr Tat selbst sagen. Er zitiert das. Also was heißt dieses Zitat? Es ist eben nicht Zitat von Mishnah. Es ist nicht Zitat von Rilke, es ist nicht Zitat von Rosa Luxemburg. Ich kann auch Rosa Luxemburg zitieren, in ein Gedicht über Rosa Luxemburg. Er zitiert Rosa Luxemburg, er zitiert die Mörder von Rosa Luxemburg und nochmal, nicht irgendwelche Ideologe oder wie es auch immer, er zitiert das gewaltigste Sprachgebrauch, was man benutzen kann. Das heißt, er bringt die Welt, das heißt die Sprache, die Rosa Luxemburg oder etwas wie Rosa Luxemburg getötet hat, die Sprache zeigt er. Mord in der Sprache.
Coagula. Auch deine Wunde, Rosa.
Der Landwehrkanal wird nicht rauschen. Nichts stockt.
Auch deine Wunde, Rosa.
Koagulieren ist natürlich auch, ich denke, ein Ansetzen von Heilen. Das heißt, dass der Blut eben fließt nicht mehr. Also der Landwehrkanal fließt weiter, aber die Wunde schließen. Und es ist ein Moment von Stocken, das eben darum spricht, dass nichts stockt. Aber das ist bei ihm, lässt sich wie ein Akt von Verzweiflung auch nicht stockt. Es geht weiter.
Auf der einen Seite ist es ein Widerspruch, weil sozusagen, wenn der Landwehrkanal Panterei, alles fließt weiter, dann würde er, wenn er ein größeres Tempo hätte, rauschen. Was ja noch dazu so, aber es erinnert dich sicher auch an diese, also Schubert-Lied, Bächlein, Winterreise, das Rauschen, ja, so ein typisch deutsches Wort. Ja. Und nichts stockt, also nichts hält es auf.
Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Und immer frischer rauschte und immer heller.
Brunnengräber im Wind. Es wird einer die Bratsche spielen. Tags abwärts im Krug. Es wird einer Kopf stehen im Wort genug. Es wird einer kreuzbeinig hängen im Tor bei der Winde. Dies Jahr rauscht nicht hinüber. Es stürzt den Dezember zurück, den November. Es gräbt seine Wunden um. Es öffnet sich dir, junger Gräber Brünen, 12 Mund. Je tiefer ist der Aufstand, dann je langsamer verjährt es sich. Natürlich, so ein Gedicht in dem Sinne verjährt sich nicht. Solange sozusagen er Wunde in der Sprache macht und solange man sozusagen tatsächlich stockt vor ihm. In dem Sinne, dann stoppt es nicht, in dem Sinne macht er immer seinen Aufstand. Der Königsweg hinter der Scheintür. Das vom Gegenzeichen umtodete Löwenzeichen davor, das Gestirn Kiel oben umsumpft, du mit der die Wunde auslottenden Wimper.
Jerusalem ist eine offene Wunde. Wenn du in Jerusalem aufwächst, denkst du politisch, weil hier so viele offene Wunden sind. Und politisch denken heißt, es sich an der Realität zu reiben, die Realität als etwas Aufreibendes, als eine Aufforderung zu erleben. Und du kannst dir ihr nicht entziehen.
Der gebürtige Jerusalemer Offer Waldmann, Co-Autor dieser Sendung, lebt in Israel und in Berlin. Er steht am Eingang von Rachels Grab, vor der Mauer, die Jerusalem vom südlich gelegenen Bethlehem trennt. Die Mauer wurde Mitte der Nullerjahre gebaut. Es gab sie also nicht, als Celan diesen Ort 1969 besuchte.
Wir sind an der, ja, wie würde man das nennen, an der Trennmauer, so wie man das also in Israel sagt, auf Hebräisch, Chumat HaFrada, an der Trennmauer. Nee, man nennt es Michschol, oder? Obstacle, Hindernis. Wir sind an einem Hindernis. Zwischen dem südlichen Teil von Jerusalem und dem nördlichen Teil von Bethlehem, kurz vor dem Grab von Rahel. Einen Stiefel voll Hirn in den Regen gestellt. Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen. Allen Seiten umzäunt. Das heißt, alles, was wir sehen, sehen wir durch einen Zaun, durch einen Gitterzaun. Hinter uns eine 12 Meter hohe Zement-Betonmauer mit einer alten Israel-Fahne, mit sehr starken Lichtprojektoren. Und direkt hinter uns ein Wachturm mit einem gepanzerten Eingang. Sie schauen uns auch sicherlich jetzt an. Und jetzt kommt die Polizei. Hallo, mein Name. Schniachat, an Yosef Saka. Was ist das? Wir warten auf Rachel. Schau, wir haben sie hier in der Ecke. Schniach, an Yosef Saka, Chaver.
Die letzten Häuser Bethlehems und die ersten Jerusalems sind nur einige Dutzend Meter voneinander entfernt. Zu Celans Zeiten lag zwischen ihnen nur ein Olivenhain. Nun können sich die Nachbarn wegen der Mauer kaum sehen.
Es wird ein Gehen sein. Ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen. Diese Grenze hier hinter uns, die Matzmita, wie sagt man Matzmita auf Deutsch? Sie ist Matzmita, sie ist. Matzmit ist etwas Vernichtendes, Leben beraubendes, Leben entziehendes. Also ich habe fast das Gefühl, das ist verboten, was wir hier machen. Wir sitzen hier, schau, wo wir sitzen, schau hinter dir, schau hoch. Die Pole sind in uns unübersteigbar, im Wachen. Wir schlafen hinüber vors Tor des Erbarmens. Und die Pole sind unübersteigbar. Es gibt Sachen, die irgendwie, die sind eine Entzündung, ja, eine offene Wunde, aber die sind unübersteigbar. Wir können nicht uns selber überwinden, offensichtlich.
Wir schlafen hinüber vors Tor des Erbarmens. Ich verliere dich an dich. Das ist mein Schneetrost. Sag, dass Jerusalem ist. Ihr sagt, dass Jerusalem ist, ja, weil ich glaube, man muss das wieder sagen, wenn man kommt, ja, und ja, wenn man das ganze Leben über Jerusalem hört und kommt und glaubt nicht, dass das ist Jerusalem oder dass Jerusalem richtig existiert. Ich muss da sein und sagen, dass es ist, dass es richtig da ist.
Jerusalem ist eine Stadt, die einen Fantasiekontext im jüdischen Denken hat. Und das geht weit über den Staat Israel raus. Und so habe ich es immer empfunden. Und Jerusalem ist etwas Außerisraelisches. Also das heißt, das ist ein mythischer Ort, der einen von Kindheit an begleitet. Und dann dort gewesen zu sein, könnte als Zäsur verstanden werden, auch im Hinblick darauf, dass es für ihn kein Ort ist, in dem er leben möchte. Also wenn man an einem mythischen und mystischen Ort war, dann ist dieses Bild gebrochen, dann ist es zerstört. Man kann es nur aufrechterhalten, wenn man es nicht kennt.
Zili Kugelmann, die aus einer deutsch-jüdischen Familie kommt, wanderte 1966 von Frankfurt am Main nach Israel aus. Sie blieb 5 Jahre.
Ja, ich war ein halbes Jahr im Kibbutz und dann bin ich nach Jerusalem gegangen und war absolut schockiert. Ich war 18. Ich hatte eine Großstadt erwartet. Also die Bedeutung übertrifft ja also Moskau, London, Paris, Mailand, Rom und komme in ein Straßendorf, das Jerusalem heißt. Und damit habe ich einfach nicht gerechnet, dass das so klein und so schmutzig und so unästhetisch war und gar nichts von dem hatte, was man sich unter Jerusalem vorgestellt hat, als die himmlische Stadt.
Ich verliere dich an dich, das ist mein Schneetrost.
Sag, dass Jerusalem IST ist. Ja, weil es ist so viel Fiktion um Jerusalem. Aber Jerusalem gibt es. Ja, wirklich, es ist, wie es ist. Es gibt eben so viele Träume, die sich an Jerusalem heften. Die sind ganz anders als das Leben hier. Es gibt genügend Leute, die zu mir sagen, ich will nicht nach Jerusalem, ich habe mein Jerusalem im Herzen. Das ist aber dann einfach ein ganz anderes Jerusalem als das, was hier ist. Ist IST. Aber Schneetrost gefällt mir noch viel besser. Ich hätte sofort Seelentrost gelesen, aber da steht Schneetrost.
Die Koranforscherin Hannelies Koloska ist in Berlin aufgewachsen und lebt seit mehreren Jahren mit ihrer Familie in Jerusalem, im gemischt jüdisch-arabischen Viertel Abu Tor.
Das ist ein Stadtteil, der südlich von der Altstadt von Jerusalem liegt. Wunderschön hat man, wenn man spazieren geht, einen herrlichen Blick auf den Felsendom und die angrenzende Altstadt. Es ist tatsächlich grün und nicht so. Es ist noch ein Stadtteil, der außerhalb der Altstadt relativ alt ist, weil er aus dem letzten Jahrhundert stammt, wo reiche arabische Christen und Muslime hier anfingen zu bauen. Und ein bisschen hat sich hier auch, was auch selten ist in Jerusalem, noch ein Zusammenleben erhalten. Oder wenigstens ein Nebeneinander von Juden und Palästinensern. Nicht weit von uns gibt es die grüne Grenze. Das heißt, wo bis 1967 quasi die Grenze zwischen Israel und Jordanien verlief. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem quasi israelischen Teil, aber gar nicht weit, 20 Meter weiter, fängt halt der arabische an.
Im Oktober 1969 hielten Celan und Shmueli auf dem Rückweg aus Bethlehem in Abu Tor an. Der Ausblick auf die Altstadt und ihre Kuppeln, insbesondere auf die des Felsendoms, den Celan eine Goldboje nennt, hat seine Spur im Gedicht »Das Leuchten« hinterlassen.
Das Leuchten? Ja, jenes, das Abu Tor auf uns zureiten sah, als wir ineinander verwaisten, vor Leben. Nicht nur von den Handwurzeln her. Eine Goldboje aus Tempeltiefen maß die Gefahr aus, die uns still unterlag. Die Goldboje, das ist der schöne Felsendom aus Tempeltiefen. Und die Goldboje, tja, scheint ihm ja eine Rettung zu sein. Eine Boje ist ja eigentlich immer was, wo man hinkommt, den Weg zeigt.
Du, Geleisende, Tochter Geschwulst, eine Blendung im Hall.
Als Celan und Shmueli durch Jerusalem liefen, war es ein heißer Tag. Die Sonne schien so stark, dass sie blendete. Diese Blendung kann auch metaphorisch verstanden werden. So deutet sie Galili Shahar, der darüber nachdenkt, wie Blendung zu Blindheit, auf Hebräisch Ivaron, wird.
Und in welchem Sinne Celans Gedicht, das für Jerusalem, nach Jerusalem geschrieben wurde, sagt etwas über unsere Blendung, auch von heute. Ja? Und etwas von diesem Weg, von der Übergang, hat von dieser Blendung für uns getragen. Also nämlich nicht allein die arabische Sprache, das ist auch für den, was wir nicht sehen dürfen, was wir noch nicht sehen können. Sogar von der Vergangenheit Celans, ihr steht immer noch in Blendung in diesem Gedicht. Am nächsten der Tore tut sich nichts auf. Über dich, offene, trage ich dich zu mir. Und ich verstehe das auch als eine große Vorbereitung. Nicht allein als Mauer, sondern als Tor. Nicht allein als eine Unmöglichkeit, die die Grenze des Lesens im Gedicht bedeutet, sondern auch eine Einladung in den Raum des Gedichtes. Ja? Also deshalb diese Blindheit oder Schatten im Gedicht zu finden. Warum heißt es, wir treffen uns selbst da? Wir treffen unsere eigene Figur im Gedicht.
Es kommt auch ein Sinn, die engere Schneise daher. Den erbricht das tödlichste unserer stehenden Male. Die engere Schneise, da kommen mir immer die kleinen engen Gassen in der Altstadt in den Sinn. Es ist auch Unsinn da oder Sinnloses. Aber Sinn ist da. Nur kommt leider in Kombination. Was heißt leider? Das muss ja auch sein. Vielleicht auch jede Stadt, die viel Sinnhaftigkeit und Sinnfreiheit hat. Einen Stiefel voll Hirn in den Regen gestellt. Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen. Man muss im Gehen sein bleiben. Man kann auch verweilen. Man muss auch verweilen, damit man was wahrnimmt. Aber wenn man weitergeht, sieht man eben noch mehr. Ich glaube, das ist auch, was Jerusalem ausmacht. Weil man auch nie genug davon kriegen kann, weil es immer wieder was Neues gibt. Man kann nicht sagen, ich kenne jetzt die Stadt. Das gibt es einfach nicht. Weil es immer neue Perspektiven gibt und immer andere. Und man muss sich ja auch erst einlassen.
Paul Celans Gedichte laden zum Gespräch ein. In Berlin, in Jerusalem, vor offenen und geschlossenen Toren, vor Mauern, an Gedenkorten. Neue Spuren legen sich über die alten und die in den Gedichten aufbewahrten Momentaufnahmen kommen durch das Lesen, das auch ein Gehen ist, zum Leben.
Stiefel voll Hirn. Das fast sage ich, vielleicht ist das nicht eine Versprechen, sondern eine Apokalypse. Über die Grenzen gehen, das kann auch natürlich eine Akt von Invasion sein. Über die Grenzen gehen, gehen über die Grenzen. Also eine Armee geht über die Grenzen. Eine Besatzung Armee geht über die Grenzen. Einen Stiefel voll Hirn.
In den Regen gestellt. Ich muss sofort an Soldaten denken. An Soldatenstiefel. Wo das Gehirn leider nicht mehr im Kopf ist, sondern nur noch in den Stiefeln. Da musst du lachen, ne? Ist ja auch irgendwie eine komische Vorstellung, aber irgendwie bleibt das Gehirn und das Denken manchmal nur noch am Stiefel kleben hier. Es wird ein Gehen sein.
Ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen. Stiefel ist auch was Bedrohliches. Aber hier gibt's noch einen anderen, irgendwie auch dass der Stiefel voll Hirn. Bei St. Nikolaus kriegt man ja einen Stiefel und sozusagen, was tust du da rein? Also normal waren das ja Mandarinen und Nüsse und Schokolade, ein bisschen Schokolade, wenig Schokolade. Und hier ist irgendwie wie ein Geschenk.
Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen.
Leider wird Jerusalem immer mehr zu Berlin, wie ich es kannte in der Kindheit, mit einer Mauer. Und mit Feindbildern, die zu Mythen werden, die man den Kindern beibringt. Und dann verfestigt sich das so. Und man kommt so schlecht mehr raus. Wenn man nämlich weiter vorwärts will, im Gehen sein möchte, muss man das überwinden. Versuchen zumindest. Die Mythen bleiben, aber wie geht man damit um?
Jerusalem ist, vielleicht war Jerusalem Versprechen, nicht für Rosa Luxemburg, aber für jemand, vielleicht Celan, vielleicht. Um 6 Tage Krieg war das für viele Versprechen. Das war schon ein Moment, wo man dachte, ach, etwas passiert, was gut ist. Grenzen werden überschritten. Vielleicht war das ein Moment so. Bestimmt war das für einige. Heute sieht es nicht mehr so aus. Ich denke, für die meisten, es ist kein Eden. Und was ist mit Berlin, was ist mit Deutschland?
Es wird ein Gehen sein, ein großes. Weit über die Grenzen, die sie uns ziehen.
Der Weg hat sich verändert, nicht allein die Zeit. Und wenn wir über das Wort denken, dann denken wir auch über diese Veränderung am Ort. Nämlich, es ist nicht allein, dass über das Wort sind wir am Ort verhaftet oder verbunden. Aber Wörter sind nicht allein Signifikanten von den Orten. Sie ermöglichen einen bestimmten Wandel am Ort selbst. Nämlich, was ist ein Ort? Was heißt ein Ort? Deshalb diese Halten am Weg oder am Gehen hat als Zäsure auch diese dynamische Bedeutung, politische gedacht. Was heißt, am Ort zu halten? Hier sind wir, ja? Ist eine Stellungnahme.
Als Celan aus Israel zurückkam, nannte er seinen Besuch eine Zäsur in meinem Leben. Eine Zäsur ist auch die Pause in der Mitte eines Verses, ein Anhalten, um Atem zu holen. Erst die Zäsur bringt die zwei Teile eines Verses wie die Teile eines Lebens in Beziehung zueinander, lässt ihre Bedeutung im gegenseitigen Verhältnis aufscheinen. Solche Pausen gehören zum Schreiben, Lesen und Leben, wie das Stehenbleiben zum Gehen.
Es wird ein Gehen sein. Mit Paul Celan in Berlin und Jerusalem. Von Chiara Caradonna und Ofa Waldmann. Es sprachen Maria Hartmann, Cornelia Schönwald und Gilles Chevalier. Ton Inge Görgner. Regie Clarisse Cosset. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020.